Bruder Holger Steuer hat mich gebeten, zum Thema heute aus Römer 1, den 18. Vers zu verlesen. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Wir wollen bitte miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, von Herzen möchten wir jetzt durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, danken, dass wir auch heute Abend uns hier wieder einfinden dürfen, dass wir uns hier fröhlich versammeln dürfen, ohne irgendwelche äußeren Beeinträchtigungen, um uns unter dein Wort zu stellen. Wir möchten dich herzlich bitten, dass du unseren Bruder Holger Steuer heute geschickt machst, uns diesen Dienst zu tun. Wir möchten ihn dir auch anbefehlen, wegen seiner angekratzten Stimme, dass du ihm jetzt hier für diese Zeit Gelingen schenkst, dass du ihm Durchhaltekraft schenkst, dass wir geöffnete Herzen haben und dass wir dein Wort als von dir kommend aufnehmen können. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der hier ist heute Abend. Wir danken dir für die, die hierher denken, weil sie verhindert sind. Wir bitten dich für unsere Kranken und für belastete Menschen, dass du auch ihnen begegnen möchtest, ihnen Erquickung schenken möchtest, ihnen Trost und ihnen auch Zuspruch geben möchtest. Wir danken dir dafür, dass du nicht mehr hier unter uns weilst, sondern an allen Orten, wo jetzt dein Name verkündigt wird, dein Wort verkündigt wird, und zwar im Aufblick zu dir und zu deiner Verherrlichung. Wir wissen, dass es dort wirklich zu deiner Verherrlichung dient und auch ja als Samen wirkt, der dir Frucht bringt. Wir möchten dich für unsere Regierung bitten, für alle, die in obrigkeitlichen Stellungen sind und etwas bewirken können, auch etwas verhindern können. Sie möchten mir dir anbefehlen, als dem, der die Regierung gegeben hat und sie auch zulässt, und möchten dich bitten, für die, die sich an dir orientieren möchten, dass sie den Mut und die Kraft finden, dies auch zu sagen. Wir danken dir dafür, dass wir wissen, dass du auch dein Volk Israel nicht aus deinen Augen verlierst, denn es ist ja dein Augapfel. Und bei allem, was wieder uns die Medien berichten, dürfen wir getrost sein, dass du in deinem Sinne handelst und dass du sie dort auch segnest, wo sie nach deinem Willen vorgehen, und wo sie es nicht tun, auch da bringst du sie zum Ziel, wie du es auch mit unserem jedem einzelnen Leben von uns machst. Wir danken dir dafür, dass du jetzt da bist, durch deinen Geist zu uns redest, und loben dich darüber. Amen.
So, heute Fortsetzung im Römerbrief. Am letzten Sonntag, erster Teil, da haben wir die Hintergrundfragen zum Römerbrief miteinander betrachtet, die Einleitungsfragen. Wir haben Überblick über den Römerbrief gegeben, da habe ich den Zettel auch nochmal ausgelegt, wo quasi der Überblick über den Römerbrief noch enthalten ist. Wer den nachher noch mitnehmen möchte, weil er den Sonntag nicht bekommen hat, kann das noch tun. Und dann haben wir uns diesen ersten einleitenden Abschnitt, die ersten 17 Verse miteinander angeschaut. Da werde ich jetzt keine Wiederholung machen. Wer da irgendetwas nachhören möchte, es ist auf unserer Gemeinde-Homepage, ist der Vortrag hochgeladen. Von da aus könnt ihr euch den runterladen und dann anhören. Das ist immer eine gute Möglichkeit für die, die nicht in der Lage sind, jeden dieser 10 Vorträge auch mitzuhören. Dann noch ein zweiter Hinweis. Ich werde heute keinem die Hand geben. Und auch wenn ihr die ersten zwei Reihen räumen wollt, wäre das okay. Ich bin also recht kräftig erkältet und ich bin mir nicht so bewusst, wie weit meine Tröpfchenübertragung reicht. Also von daher könnt ihr also gerne. Soweit nicht. Gut. Ja, also da denkt dran, dass... Fällt mir da heute nicht einfach. So, damit genug der Vorrede, steigen wir ein in unseren zweiten Teil. Heute ab Kapitel 1, Vers 18 bis zum Ende des dritten Kapitels. Natürlich können wir bei so einem großen Abschnitt nicht versweise vorgehen, aber die großen Linien möchte ich deutlich machen. Der erste Teil des Römerbriefes, jetzt ab Vers 18, der ist wie das Protokoll einer Gerichtsverhandlung über die Schuld des Menschen und die Gerechtigkeit Gottes. Nachdem Paulus in der Einleitung seines Briefes die Personalien und den Gegenstand der Verhandlung geklärt hat, beginnt er jetzt in Vers 18 mit der göttlichen Beweisaufnahme. Nacheinander überführt er erstens den schwarzen Sünder, den gesetzlosen, triebhaften und götzedienerischen Menschen. Dann aber auch zweitens den weißen Sünder, den moralischen, sittlichen, religiösen Menschen. Und dann sogar drittens auch den Juden als Glied des auserwählten Gottesvolkes. Von seiner Schuld vor Gott. Und am Ende dieser Beweisaufnahme steht dann Kapitel 3, in den Versen 9 bis 20, der umfassende Schuldspruch: Alle Menschen ohne jede Ausnahme sind schuldig vor Gott. Und dann geht ab Kapitel 3, Vers 21 wirklich die Post ab. Paulus legt dar, wie die göttliche Lösung dieses Problems aussieht, wie es trotz dieses umfassenden Schuldspruchs zu einem Freispruch kommen kann. Aber der Reihe nach folgen wir der göttlichen Beweisaufnahme und beginnen wir mit dem schwarzen Sünder. 1,18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Bibel redet sehr klar vom Zorn Gottes, von einem kommenden Zorn Gottes, der sich in den apokalyptischen Gerichten offenbaren wird, von einem kommenden Zorn Gottes, der sich im Endgericht, in diesem Gericht vor dem großen weißen Thron, Luther nannte es das jüngste Gericht, offenbaren wird. Und die Bibel sagt klar, dass die Glieder der Gemeinde, also die christusgläubigen Menschen, gerettet sind vom kommenden Zorn. 1. Thessalonicher 1, Vers 10, diese wunderbare Stelle, da schreibt Paulus: Wir sind berufen, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also eine ganz herrliche Aussage, auch in Römer 5, Vers 9. Der Mensch in Christus, der in Lebensgemeinschaft mit Christus ist, der sozusagen in Christus selbst, sagt Paulus, es ist von seiner Existenz, der sich befindet. Dieser Mensch in Christus steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes und ist deshalb auch nicht der Gegenstand des kommenden Zornes Gottes über diese Welt, von dem die Bibel sehr ernst, sehr klar redet, dass er kommen wird. Aber hier, in Vers 18, spricht Paulus noch gar nicht von dem kommenden Zorn Gottes, sondern von dem gegenwärtigen Zorn Gottes. Es gibt einen Zorn Gottes, der heute schon, jetzt in diesem Moment, wirksam ist im Gerichtshandeln Gottes über uns Menschen. Paulus sagt, im Römerbrief möchte er entfalten die Botschaft vom Evangelium Gottes über seinen Sohn. Das ist der Inhalt dieses fantastischen Römerbriefes. Das ist der Inhalt dieses Briefes, der Luther rausgerissen hat aus seiner Verzweiflung. Der klargemacht hat, dass die Gerechtigkeit Gottes keine Bedrohung mehr sein muss, sondern dass Gott sie uns schenken möchte. Evangelium Gottes, darum geht's. Da freuen wir uns drauf. Und jetzt mit einmal beginnt Paulus dieses diese systematische Darlegung vom Evangelium Gottes, wie? Mit dieser Aussage, dass sich der Zorn Gottes offenbart. Das klingt erstmal überhaupt nicht nach guter Nachricht. Paulus beginnt die Botschaft vom Evangelium Gottes, von der guten Nachricht Gottes, mit dem Zorn Gottes. Am Anfang der Heilsbotschaft steht die Gerichtsbotschaft. Warum denn das bitte sehr? Weil nach einem gnädigen Gott nur fragt, wem der Zorn Gottes aufgegangen ist. Weil Vergebung nur sucht, wem seine Schuld klar geworden ist. Und weil nach Rettung nur ruft, wer weiß, dass er verloren ist. Deshalb steht am Anfang des Evangeliums die Rede von dem Zorn Gottes und der Schuld des Menschen. Und deshalb müssen wir auch die Gebote Gottes immer wieder klar verkündigen. Gerade auch die 10 Gebote und die Bergpredigt. Nicht, weil wir durch das Halten der Gebote vor Gott gerecht werden könnten, sondern weil uns daran unsere ganze Erlösungsbedürftigkeit aufgeht. Deshalb beginnt Paulus die Botschaft vom Evangelium Gottes mit dem Zorn Gottes. Worin ist dieser Zorn Gottes begründet? Paulus sagt, in der Gottlosigkeit, los von Gott, gottlos, in der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Der Mensch will die göttliche Wahrheit nicht annehmen und tut das, was er mit unbequemen Wahrheiten immer tut. Er unterdrückt diese Wahrheit. Er verdrängt diese Wahrheit. Er schiebt sie weg. Er flieht vor ihr. Er will sie nicht wahrnehmen. Er will sie nicht aushalten. Er kann sie nicht aushalten. Er will sie nicht haben. Deshalb wird diese Wahrheit Gottes weggedrückt, niedergehalten. Verdrängt nennen wir das heute in psychologischen Kategorien. Er unterdrückt diese Wahrheit, schreibt Paulus. Welche Wahrheit ist ihm denn geoffenbart? Paulus schreibt das in Kapitel 1, die Verse 19 bis 22. Weil das von Gott Erkennbare, also das, was man von Gott überhaupt per se so erkennen kann, weil das unter ihnen offenbar ist, so dass es auch jeder sehen kann. Aha, wie denn? Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten, in der Schöpfung, wahrgenommen und geschaut, damit sie, die Menschen, ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, erkennen konnten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Paulus will damit sagen, Gott hat sich in seiner Schöpfung geoffenbart. In der Schöpfung kann der Mensch Gott als Schöpfer in seiner Gottheit, in seiner Existenz erkennen. Die Schöpfung offenbart nicht die Liebe, nicht die Gebote oder die Heilsgedanken Gottes. Nein, das alles offenbart uns Gott erst in seinem Wort und in seinem Sohn Jesus Christus. Deshalb kann ein Spaziergang in Gottes Natur auch niemals eine Versammlung unter Gottes Wort ersetzen. Aber die Gottheit Gottes, seine Schöpfermacht, seine göttliche Existenz, das alles kann der Mensch in der Schöpfung erkennen. Aber der Mensch will Gott nicht. Er will ihn nicht verherrlichen und er will ihm keinen Dank darbringen. Und weil der Mensch Gott nicht will, deshalb verfällt der Mensch in seinen Überlegungen in Torheit und sein unverständiges Herz wird verfinstert. Damit beschreibt Paulus nicht nur die Götzenverehrung der Natur und toter Götzenbilder, sondern damit beschreibt Paulus auch modern, sehr treffend, die Flucht des Menschen in die Evolutionstheorie. Nicht sein kann, was nicht sein darf. Ein Gott darf nicht sein. Also ist alles von allein aus Zufall heraus entstanden. Für mich war der Glaube an die Evolutionstheorie schon immer ein größerer Glaube als der Glaube an einen intelligenten Schöpfer. Das habe ich noch nie verstehen können. Jede Erfahrung unserer Wirklichkeit macht uns klar, dass hinter jedem Werk ein Schöpfer steht. Hinter allem Gemachten eine Intelligenz, die das hervorgebracht, geplant und zur Entstehung gebracht hat. Und bei diesem hohen Ordnungssystem dieses Kosmos soll das aus dem Nichts nur durch Zufall entstanden sein. Das ist für mich unvernünftig. Widerspricht jeder Logik, jeder Vernunft. Und wie weit die Verfinsterung des Verstandes geht, wird daran deutlich, dass die Menschen, die an einen intelligenten Schöpfer glauben, an eine planende Intelligenz, wie auch sonst es der Erfahrung permanent entspricht, dass diese Menschen als die Törichten und Zurückgebliebenen gelten. Und die, die sagen, das ist alles aus dem Nichts per Zufall entstanden, das sind die Schlauen. Ja? Da stehe ich immer davor und denke, wow, so weit geht Verfinsterung. Dass Menschen, die mir an Intelligenz hundertfach überlegen sind, so einen Unsinn erzählen. So einen Unsinn glauben, der jeder Vernunft widerspricht. Paulus sagt, das ist genau das Ergebnis. Deshalb sind sie in ihren Überlegungen in Torheit verfallen. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert worden. Und jetzt genau so ist es. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Paulus schreibt an anderer Stelle mal, die Weisheit dieser Welt ist vor Gott Torheit. Und die Torheit dieser Welt, was in den Augen der Welt Torheit ist, ist bei Gott Weisheit. Die völlige Umkehrung der Werte. Besser kann man die Tragik des Menschen auf der Flucht vor Gott nicht sein kann, was nicht sein darf, in der Torheit der Evolutionstheorie nicht ausdrücken. Deshalb wird jetzt der Zorn Gottes geoffenbart, der heute schon wirksam ist, im Gerichtshandeln Gottes über uns Menschen. Und dieses Gerichtshandeln Gottes über uns Menschen besteht darin, dass Gott uns an unseren eigenen Willen dahingibt. Römer 1, 24, 26, 28. Darum hat Gott sie, darum als Ausdruck seines Gerichtshandelns, darum hat Gott sie, die Menschen, dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Dreimal erklingt das göttliche Gerichtswort wie ein Hammerschlag. Dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, dahingegeben in schändliche Leidenschaften, dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Gottes Gericht besteht heute, jetzt, in diesem Augenblick, nur darin, dass Gott uns an unseren eigenen Willen dahingibt. Erst wollen wir tun, was wir wollen, dann müssen wir tun, was wir wollen. Das würden unsere Kinder im Rahmen des elterlichen Erziehungshandels sicher gern in Kauf nehmen und gar nicht als Strafe empfinden. Wir dürfen tun, was wir wollen. Wo ist das Problem? Also wenn unsere Jungs Mist machen und ich sage, also das hat Strafe verdient. Ab jetzt dürft ihr machen, was ihr wollt. Die würden mich angucken. Die würden mich angucken. Aber genau das ist das Gericht Gottes heute. Dahingegeben an ihren eigenen Willen. Erst viel später erkennen wir, dass es nichts Schlimmeres gibt, als dass Gott uns unsere eigenen Wege gehen lässt und uns unseren Willen lässt. Es gibt nichts Schlimmeres. Denn genau deshalb sieht es in unserer Welt so aus, wie es ist. Man kriegt doch Horror, wenn man die Entwicklung unserer Tage mitvollzieht. Das wird ja in einer katastrophalen Weise schlimmer, dass selbst unsere sehr zurückhaltenden Politiker sagen, unsere ganze alte Ordnung verabschiedet sich. Jetzt haben wir schon wieder die Konfrontation mit Russland und ach, ich will das gar nicht aufzählen. Ihr guckt Nachrichten, ist gräulich, reicht. Reicht. Wir marschieren mit großen Schritten in den Zerfall unserer Ordnung. Weil Gott uns an unseren Willen dahingibt. Und dann regiert eben das Geld die Welt. Der Machttrieb die Welt. Der Egoismus die Welt. Der Fanatismus die Welt. Weil Gott uns unsere Wege gehen lässt. Immer wieder erklingt der Vorwurf, warum lässt Gott all das Leid in unserer Welt zu? Antwort: Weil sein Gericht darin besteht, dass er uns für eine gewisse Zeit an unseren eigenen Willen dahingibt. Dabei finde ich es besonders erwähnenswert, dass eine gesellschaftlich akzeptierte Homosexualität hier als besonderes Merkmal dieses göttlichen Gerichtes genannt wird. Daran zeigt sich, dass der Mensch unserer Tage in besonderer Weise gerichtsreif wird. Und deshalb ist es auch ein besonderer Ausdruck des Abfalls im Raum von Kirche und Gemeinde, wenn auch hier Sünde nicht mehr Sünde genannt, sondern einfach akzeptiert wird. So wie Paulus es in Vers 32 schreibt. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Nicht die im Einzelfall oder in bestimmten Schichten gelebte Homosexualität ist das Besondere unserer Tage. Das gab es schon immer oder zumindest schon sehr lange. Sondern das allgemeine Wohlgefallen daran, die gesellschaftliche Akzeptanz, ja mehr noch die Förderung dieser Verhaltensweise. Und das gilt für viele andere Formen der Sünde gleichermaßen. Dass alles, was in irgendeiner Weise aus der Norm sticht, was ja für sich nicht schlimm wäre, aber was eben auch aus den Geboten Gottes herausfällt, was lebensfeindlich ist, was lebenszerstörend ist. Ich sag's mal noch krasser. Alles, was in irgendeiner Weise pervers ist, wird heute nicht mehr so genannt, sondern wird gefördert und als Ausdruck der Individualität des Menschen beschrieben. Und wir ersticken an unserer uns zerstörenden Individualität, die keine Werte, keine Normen, nichts mehr kennt, woran sie sich festmacht, sondern wo nur noch unser zerstörerischer, selbstzerstörerischer Eigenwille ausgelebt wird. Paulus zeigt in Vers 27, wohin das heute schon führt. Er sagt, und sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Sünde trägt also ihren Lohn, ihre Konsequenz, ihr Gericht meist in sich selbst. Seuchen, Geschlechtskrankheiten, eine bindungslose und überalterte Gesellschaft sind nur einige Beispiele dessen, was Paulus mit diesen Worten ausdrückt, und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Jetzt ist unsere Entrüstung über den schwarzen Sünder auf ihrem Höhepunkt. Im Geist sind wir so ganz einverstanden mit dem Gericht Gottes. Und im Vergleich dazu meinen wir selbst eigentlich ganz gut wegzukommen und sehen dem Gericht Gottes entspannt entgegen. Deshalb wendet sich Paulus im Rahmen der göttlichen Beweisaufnahme jetzt dem weißen Sünder zu, dem moralischen, sittlichen und religiösen Menschen. Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, du tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun, und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Das ist die Tragik des sittlich oder religiös hochstehenden Menschen, dass er nur den Blick für die offenbare Schuld des anderen hat und die verdeckten und kultivierten Formen der eigenen Schuld nicht mehr wahrnimmt. An dieser Stelle müssten wir eigentlich die Bergpredigt lesen oder die Anklagen Jesu gegen die Pharisäer. Vielleicht würde dann auch über uns ein großes Erschrecken kommen. Es geht nicht nur um das, was wir getan haben, sondern auch um das, was wir unterlassen haben. Jesus sagt einmal in Lukas 12, 48, wem viel gegeben ist, von dem wird desto mehr verlangt werden. Also so ein einfacher Vergleich macht's nicht. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Es geht also nicht nur um das, was wir getan haben, sondern auch um das, was wir unterlassen haben. Und es geht nicht nur um das, was wir tun, sondern auch darum, warum wir es tun. Was sind die wahren Motive unseres Tuns? Geht es uns zutiefst vielleicht nur um unsere eigene Ehre und Selbstdarstellung? Und es geht nicht nur um das, was wir äußerlich tun, sondern auch um das, was sich in unseren Herzen und Gedanken abspielt. Das macht Jesus in der Bergpredigt ja so klar, wenn er sagt, das ist gar nicht nur entscheidend, was du tust, sondern schon wenn du es in deinem Herzen getan hast, in dir, in deiner Gedankenwelt, hast du es schon vor Gott getan. In unserem Herzen leben wir das eigentliche Leben, das vor Gott zählt. Wumm. Wenn wir das auf uns wirken lassen, müsste eigentlich jedem von uns schlecht werden. Oft tun wir bestimmte Dinge nur deshalb nicht, weil uns die Möglichkeit dazu fehlt. Wären wir reich und schön, würden wir vielleicht dieselben schwarzen Sünden tun, über die wir uns jetzt erhaben dünken. In der Begrenzung unserer Lebensmöglichkeiten liegt oft eine verborgene Bewahrungsgnade Gottes. Der Satz ist mir wichtig. In der Begrenzung unserer Lebensmöglichkeiten liegt oft eine verborgene Bewahrungsgnade Gottes. Bei der Polizei nennt man das schutzhaft. Ja. Aber diese Begrenzung und damit verbundene Bewahrung, die dazu führt, dass wir bestimmte Dinge nicht tun, die wir getan hätten, wenn wir die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Diese Bewahrungsgnade sollten wir nur nicht auf unser eigenes Konto buchen. Wir sind besser. Jeder von uns, davon bin ich zutiefst überzeugt, überlegt euch das, ob ihr diesen Satz wirklich mitsprechen könnt. Jeder von uns wäre zu jeder Sünde in der Lage. Jeder von uns wäre zu jeder Sünde in der Lage. Wenn Gott seine bewahrende Hand abzöge und uns in eine bestimmte Situation kommen ließe. In kleiner und verborgener Weise tun wir dieselben Dinge, die wir an anderen verurteilen. Auch in unserem, vielleicht frommen Leben, steht doch oft unser eigenes Ich im Mittelpunkt. Es tarnt sich nur besser. Bevor unser Ich stirbt, wird es fromm. Paulus hört jetzt eine Gegenstimme in seinem Geist. Er hört, wie tief in uns drin ist, wenn es uns schlecht geht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, das ist dann Gericht von Gott. Und wenn es uns gut geht, dann leben wir so richtig im Wohlgefallen Gottes, dann ist das eine Belohnung dafür, wie wir leben vor Gott. Dieses Prinzip, dieses Denken ist ganz tief in uns drin. Und das hört Paulus jetzt im Geist. Er hört den Einwand, aber Paulus, in meinem Leben läuft es gut. Ich habe den Eindruck, Gott belohnt mich für mein Leben. Ich weiß nicht, was du hast. Darum Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leiten will? Wenn du die Güte Gottes in deinem Leben empfindest, dann fühle dich dadurch nicht in deiner Selbstgerechtigkeit bestätigt, sondern erkenne, dass es gerade diese Güte Gottes ist, die dich zur Buße leiten will. Nutze die Güte Gottes zur Buße, damit er nicht auf andere Weise zu dir reden muss. Ich sage euch, das gefällt uns nicht. Gott gibt uns so viel Zeit, durch seine Güte Dinge zu ändern. Aber wenn wir darauf nicht hören, dann ändert er irgendwann die Ansprache, so wie wir das bei unseren Kindern auch machen müssen. Einer ganz speziellen Untergruppe dieses weißen Sünders wendet Paulus sich jetzt zu, dem Juden, als Glied des auserwählten Gottesvolkes. Die haben gedacht, ja, die Nationen, die bösen Nationen, die das Gesetz nicht haben und die dann noch für irgendwelchen Götzen rumkriechen, die Nationen stehen unter dem Gericht Gottes, einverstanden. Aber doch nicht wir Juden als erwähltes Volk Gottes, die wir das Gesetz haben und das Heiligtum und die Bündnisse und die Väter und die Verheißung und, zählt Paulus alles auf. Paulus sagt, in Römer 2, Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt, das du hast, und dich Gottes rühmst, den du hast, und dann führt er all diese Vorzüge auf des Juden. Paulus macht im Folgenden klar, dass es eben nicht reicht, Gottes Gesetz zu haben und seinen Willen zu kennen, sondern dass man dieses Gesetz auch erfüllen und diesen Willen auch tatsächlich tun muss, um vor Gott, vor Gottes Gerechtigkeit bestehen zu können. Und daran scheitert eben auch der Jude. Wir lesen in Römer 3, Vers 1, was ist nun der Vorzug des Juden? Was ist der Nutzen der Beschneidung? Paulus antwortet, viel, in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Und dann bringt er so Vorteile. Und dann in Vers 9, was nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Und die Frage hast du doch oben schon gestellt, Vers 1. Und jetzt antwortet er, durchaus nicht. Hallo Paulus, bist du jetzt schon etwas vergesslich? Vor 8 Versen hast du gesagt, viel in jeder Hinsicht ist der Vorteil. Jetzt sagst du, haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher in den vorigen Ausführungen des Römerbriefes beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Es ist ein riesiger Vorzug der Juden, des Volkes Israel, das Wort Gottes anvertraut bekommen zu haben. Das ist ein riesiger Vorzug. Aber das allein macht sie nicht gerecht vor Gott. Es ist ein Vorzug in der Heilsgeschichte Gottes, aber nicht in seinem Gericht. Das Fazit der göttlichen Beweisaufnahme über den schwarzen und den weißen Sünder und sogar über den Juden lautet gleichermaßen Kapitel 3, Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und weil ich diesem Wort glaube, weiß ich, dass heute auch kein Gerechter hier ist, in diesem Sinne, von sich selbst her. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. In den Augen Gottes. In den Augen der Menschen, die wir immer nur ein bisschen so die vordere Kulisse sehen. Da mag es manches Gutes geben. Aber Gottes durchdringendem tiefen Blick bis hinein in die Beweggründe der Herzen und in die Motive und in alles hinein, was uns ausmacht. Da gibt es nichts, was vor Gott diesen Titel, es ist gut, verdienen würde. Und darum gibt es aufgrund dessen, was wir tun und wie wir leben, keinen Menschen, der vor Gott gerecht wäre oder Gutes täte. Kein Gerechter, auch nicht einer. Keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Vor Gott ist jeder Mensch schuldig, auch du und ich. Das ist der umfassende Schuldspruch am Ende der Beweisaufnahme. Vers 20, darum ist die Folgerung. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, auf der Linie der eigenen Werke, auf der Linie dessen, was wir als Menschen tun, auf der Linie des Gesetzes, gibt es keine Gerechtigkeit vor Gott. Durch Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz zeigt uns unsere Schuld, aber es macht uns nicht gerecht. Nach dem Gesetz sind wir schuldig, weil wir es alle vielfach gebrochen haben. Wäre schlimm, wenn hier Schluss wäre. Und das war aber genau das Verständnis, was zur Zeit Luthers kirchlich vorgeherrscht hat, was aber auch heute in vielen Menschen besteht, dass diese Gerechtigkeit Gottes also für uns etwas ganz Bedrohliches darstellt. Weil wir nämlich keine Chance haben, vor dieser Gerechtigkeit Gottes bestehen zu können. Aber jetzt macht Paulus weiter. In Vers 21. Jetzt aber, das habe ich mir unterstrichen, jetzt wird der Schalter umgelegt, jetzt kommt die Wende. Jetzt aber ist Gottes Gerechtigkeit ohne Gesetz geoffenbart worden. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die Loskaufung, die in Christus Jesus ist. Jetzt aber, jetzt beginnt das eigentliche Evangelium. Jetzt kommt die gute Nachricht. Gott hat einen Weg gefunden, uns seine Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Es gibt einen Weg, wie der Mensch vor Gott gerecht werden kann. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Nur der Glaube an Jesus Christus macht gerecht und er rettet uns vor dem Zorn und dem Gericht Gottes. Das ist Martin Luther damals aufgegangen und hat alles verändert und die Reformation ausgelöst. Die Gerechtigkeit Gottes ist keine verdiente und erarbeitete Gerechtigkeit, sondern es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Sie ist eine Gerechtigkeit, die nicht vom Menschen ausgeht, sondern von Gott her zum Menschen kommt. Die Gerechtigkeit Gottes ist keine Werkgerechtigkeit, sondern eine Glaubensgerechtigkeit. Sie kommt nicht aus Werken, sondern aus Glauben, aus Vertrauen, Gottes Verheißung, Gottes Wort gegenüber. Aus dem Glauben an Jesus Christus. Aus dem Glauben an sein stellvertretendes Sühneopfer dort am Kreuz. Er trug das Gericht an unserer Stelle. Er hat die Schuld bezahlt. Das, was uns hätte treffen müssen, hat ihn getroffen dort am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ruft dieser sündlose Gottessohn, weil er die ganze Gottverlassenheit, die Schuld und Sünde nach sich zieht, an unserer Stelle getragen hat. Damit niemand von uns jemals mehr rufen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trug's. Stellvertretung, ganz tiefe juristische Begrifflichkeit. Stellvertretung. Schuldübernahme. Alles Rechtsinstitute, die wir auch in unserer Rechtsordnung kennen. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Hat Luther so schön übersetzt, diesen Genitiv Gottes Gerechtigkeit übersetzt. Luther in seiner alten Übersetzung. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ist richtig, so kann man das übersetzen. Ja. Ich weiß nicht, wenn wir als Kinder gespielt haben, hast du mir irgendwas gemacht. Gilt nicht. Ja, dann macht man Sachen vor Gott und dann sagt Gott, gilt nicht. Wow. Hier ist die Gerechtigkeit.
Bruder Holger Steuer hat mich gebeten, zum Thema heute aus Römer 1, den 18. Vers zu verlesen. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Wir wollen bitte miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, von Herzen möchten wir jetzt durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, danken, dass wir auch heute Abend uns hier wieder einfinden dürfen, dass wir uns hier fröhlich versammeln dürfen, ohne irgendwelche äußeren Beeinträchtigungen, um uns unter dein Wort zu stellen. Wir möchten dich herzlich bitten, dass du unseren Bruder Holger Steuer heute geschickt machst, uns diesen Dienst zu tun. Wir möchten ihn dir auch anbefehlen, wegen seiner angekratzten Stimme, dass du ihm jetzt hier für diese Zeit Gelingen schenkst, dass du ihm Durchhaltekraft schenkst, dass wir geöffnete Herzen haben und dass wir dein Wort als von dir kommend aufnehmen können. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der hier ist heute Abend. Wir danken dir für die, die hierher denken, weil sie verhindert sind. Wir bitten dich für unsere Kranken und für belastete Menschen, dass du auch ihnen begegnen möchtest, ihnen Erquickung schenken möchtest, ihnen Trost und ihnen auch Zuspruch geben möchtest. Wir danken dir dafür, dass du nicht nur hier unter uns weilst, sondern an allen Orten, wo jetzt dein Name verkündigt wird, dein Wort verkündigt wird, und zwar im Aufblick zu dir und zu deiner Verherrlichung. Wir wissen, dass es dort wirklich zu deiner Verherrlichung dient und auch ja als Samen wirkt, der dir Frucht bringt. Wir möchten dich für unsere Regierung bitten, für alle, die in obrigkeitlichen Stellungen sind und etwas bewirken können, auch etwas verhindern können. Sie möchten mir dir anbefehlen, als dem, der die Regierung gegeben hat und sie auch zulässt, und möchten dich bitten, für die, die sich an dir orientieren möchten, dass sie den Mut und die Kraft finden, dies auch zu sagen. Wir danken dir dafür, dass wir wissen, dass du auch dein Volk Israel nicht aus deinen Augen verlierst, denn es ist ja dein Augapfel. Und bei allem, was wieder uns die Medien berichten, dürfen wir getrost sein, dass du in deinem Sinne handelst und dass du sie dort auch segnest, wo sie nach deinem Willen vorgehen, und wo sie es nicht tun, auch da bringst du sie zum Ziel, wie du es auch mit unserem jedem einzelnen Leben von uns machst. Wir danken dir dafür, dass du jetzt da bist, durch deinen Geist zu uns redest, und loben dich darüber. Amen.
So, heute Fortsetzung im Römerbrief. Am letzten Sonntag, erster Teil, da haben wir die Hintergrundfragen zum Römerbrief miteinander betrachtet, die Einleitungsfragen. Wir haben Überblick über den Römerbrief gegeben, da habe ich den Zettel auch nochmal ausgelegt, wo quasi der Überblick über den Römerbrief noch enthalten ist. Wer den nachher noch mitnehmen möchte, weil er den Sonntag nicht bekommen hat, kann das noch tun. Und dann haben wir uns diesen ersten einleitenden Abschnitt, die ersten 17 Verse miteinander angeschaut. Da werde ich jetzt keine Wiederholung machen. Wer da irgendetwas nachhören möchte, es ist auf unserer Gemeinde-Homepage, ist der Vortrag hochgeladen. Von da aus könnt ihr euch den runterladen und dann anhören. Das ist immer eine gute Möglichkeit für die, die nicht in der Lage sind, jeden dieser 10 Vorträge auch mitzuhören. Dann noch ein zweiter Hinweis. Ich werde heute keinem die Hand geben. Und auch wenn ihr die ersten 2 Reihen räumen wollt, wäre das okay. Ich bin also recht kräftig erkältet und ich bin mir nicht so bewusst, wie weit meine Tröpfchenübertragung reicht. Also von daher könnt ihr also gerne. Soweit nicht. Gut. Ja, also da denkt dran, das fällt mir da heute nicht einfach. So, damit genug der Vorrede. Steigen wir ein in unseren zweiten Teil. Heute ab Kapitel 1, Vers 18 bis zum Ende des dritten Kapitels. Natürlich können wir bei so einem großen Abschnitt nicht versweise vorgehen, aber die großen Linien möchte ich deutlich machen. Der erste Teil des Römerbriefes, jetzt ab Vers 18, der ist wie das Protokoll einer Gerichtsverhandlung über die Schuld des Menschen und die Gerechtigkeit Gottes. Nachdem Paulus in der Einleitung seines Briefes die Personalien und den Gegenstand der Verhandlung geklärt hat, beginnt er jetzt in Vers 18 mit der göttlichen Beweisaufnahme. Nacheinander überführt er erstens den schwarzen Sünder, den gesetzlosen, triebhaften und götzedienerischen Menschen. Dann aber auch zweitens den weißen Sünder, den moralischen, sittlichen, religiösen Menschen. Und dann sogar drittens auch den Juden als Glied des auserwählten Gottesvolkes. Von seiner Schuld vor Gott. Und am Ende dieser Beweisaufnahme steht dann Kapitel 3, in den Versen 9 bis 20, der umfassende Schuldspruch: Alle Menschen, ohne jede Ausnahme, sind schuldig vor Gott. Und dann geht ab Kapitel 3, Vers 21, wirklich die Post ab. Paulus legt dar, wie die göttliche Lösung dieses Problems aussieht. Wie es trotz dieses umfassenden Schuldspruchs zu einem Freispruch kommen kann. Aber der Reihe nach folgen wir der göttlichen Beweisaufnahme und beginnen wir mit dem schwarzen Sünder. 1,18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Bibel redet sehr klar vom Zorn Gottes, von einem kommenden Zorn Gottes, der sich in den apokalyptischen Gerichten offenbaren wird, von einem kommenden Zorn Gottes, der sich im Endgericht, in diesem Gericht vor dem großen weißen Thron, Luther nannte es das jüngste Gericht, offenbaren wird. Und die Bibel sagt klar, dass die Glieder der Gemeinde, also die christusgläubigen Menschen, gerettet sind vom kommenden Zorn. 1. Thessalonicher 1, Vers 10, diese wunderbare Stelle, da schreibt Paulus, wir sind berufen, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also eine ganz herrliche Aussage, auch in Römer 5, Vers 9. Der Mensch in Christus, der in Lebensgemeinschaft mit Christus ist, der sozusagen in Christus selbst, sagt Paulus, ist von seiner Existenz her sich befindet. Dieser Mensch in Christus steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes und ist deshalb auch nicht der Gegenstand des kommenden Zornes Gottes über diese Welt, von dem die Bibel sehr ernst, sehr klar redet, dass er kommen wird. Aber hier, in Vers 18, spricht Paulus noch gar nicht von dem kommenden Zorn Gottes, sondern von dem gegenwärtigen Zorn Gottes. Es gibt einen Zorn Gottes, der heute schon, jetzt in diesem Moment, wirksam ist im Gerichtshandeln Gottes über uns Menschen. Paulus sagt, im Römerbrief möchte er entfalten die Botschaft vom Evangelium Gottes über seinen Sohn. Das ist der Inhalt dieses fantastischen Römerbriefes. Das ist der Inhalt dieses Briefes, der Luther rausgerissen hat aus seiner Verzweiflung. Der klargemacht hat, dass die Gerechtigkeit Gottes keine Bedrohung mehr sein muss, sondern dass Gott sie uns schenken möchte. Evangelium Gottes, darum geht's. Da freuen wir uns drauf. Und jetzt mit einmal beginnt Paulus diese systematische Darlegung vom Evangelium Gottes. Wie? Mit dieser Aussage, dass sich der Zorn Gottes offenbart. Das klingt erstmal überhaupt nicht nach guter Nachricht. Paulus beginnt die Botschaft vom Evangelium Gottes, von der guten Nachricht Gottes, mit dem Zorn Gottes. Am Anfang der Heilsbotschaft steht die Gerichtsbotschaft. Warum denn das bitte sehr? Weil nach einem gnädigen Gott nur fragt, wem der Zorn Gottes aufgegangen ist. Weil Vergebung nur sucht, wem seine Schuld klar geworden ist. Und weil nach Rettung nur ruft, wer weiß, dass er verloren ist. Deshalb steht am Anfang des Evangeliums die Rede von dem Zorn Gottes und der Schuld des Menschen. Und deshalb müssen wir auch die Gebote Gottes immer wieder klar verkündigen. Gerade auch die 10 Gebote und die Bergpredigt. Nicht, weil wir durch das Halten der Gebote vor Gott gerecht werden könnten, sondern weil uns daran unsere ganze Erlösungsbedürftigkeit aufgeht. Deshalb beginnt Paulus die Botschaft vom Evangelium Gottes mit dem Zorn Gottes. Worin ist dieser Zorn Gottes begründet? Paulus sagt, in der Gottlosigkeit, los von Gott, gottlos, in der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Der Mensch will die göttliche Wahrheit nicht annehmen und tut das, was er mit unbequemen Wahrheiten immer tut. Er unterdrückt diese Wahrheit. Er verdrängt diese Wahrheit. Er schiebt sie weg. Er flieht vor ihr. Er will sie nicht wahrnehmen. Er will sie nicht aushalten. Er kann sie nicht aushalten. Er will sie nicht haben. Deshalb wird diese Wahrheit Gottes weggedrückt, niedergehalten, verdrängt, nennen wir das heute in psychologischen Kategorien. Er unterdrückt diese Wahrheit, schreibt Paulus. Welche Wahrheit ist ihm denn geoffenbart? Paulus schreibt das in Kapitel 1, die Verse 19 bis 22. Weil das von Gott Erkennbare, also das, was man von Gott überhaupt per se so erkennen kann, weil das unter ihnen offenbar ist, so dass es auch jeder sehen kann. Aha, wie denn? Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten, in der Schöpfung, wahrgenommen und geschaut, damit sie, die Menschen, ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, erkennen konnten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Paulus will damit sagen, Gott hat sich in seiner Schöpfung geoffenbart. In der Schöpfung kann der Mensch Gott als Schöpfer in seiner Gottheit, in seiner Existenz erkennen. Die Schöpfung offenbart nicht die Liebe, nicht die Gebote oder die Heilsgedanken Gottes. Nein, das alles offenbart uns Gott erst in seinem Wort und in seinem Sohn Jesus Christus. Deshalb kann ein Spaziergang in Gottes Natur auch niemals eine Versammlung unter Gottes Wort ersetzen. Aber die Gottheit Gottes, seine Schöpfermacht, seine göttliche Existenz, das alles kann der Mensch in der Schöpfung erkennen. Aber der Mensch will Gott nicht. Er will ihn nicht verherrlichen und er will ihm keinen Dank darbringen. Und weil der Mensch Gott nicht will, deshalb verfällt der Mensch in seinen Überlegungen in Torheit. Und sein unverständiges Herz wird verfinstert. Damit beschreibt Paulus nicht nur die Götzenverehrung der Natur und toter Götzenbilder, sondern damit beschreibt Paulus auch modern, sehr treffend, die Flucht des Menschen in die Evolutionstheorie. Nicht sein kann, was nicht sein darf. Ein Gott darf nicht sein. Also ist alles von allein aus Zufall heraus entstanden. Für mich war der Glaube an die Evolutionstheorie schon immer ein größerer Glaube als der Glaube an einen intelligenten Schöpfer. Das habe ich noch nie verstehen können. Jede Erfahrung unserer Wirklichkeit macht uns klar, dass hinter jedem Werk ein Schöpfer steht. Hinter allem Gemachten eine Intelligenz, die das hervorgebracht, geplant und zur Entstehung gebracht hat. Und bei diesem hohen Ordnungssystem dieses Kosmos soll das aus dem Nichts nur durch Zufall entstanden sein. Das ist für mich unvernünftig. Widerspricht jeder Logik, jeder Vernunft. Und wie weit die Verfinsterung des Verstandes geht, wird daran deutlich, dass die Menschen, die an einen intelligenten Schöpfer glauben, an eine planende Intelligenz, wie auch sonst es der Erfahrung permanent entspricht, dass diese Menschen als die Törichten und Zurückgebliebenen gelten. Und die, die sagen, das ist alles aus dem Nichts per Zufall entstanden, das sind die Schlauen. Ja? Da stehe ich immer davor und denke, wow, so weit geht Verfinsterung. Dass Menschen, die mir an Intelligenz hundertfach überlegen sind, so einen Unsinn erzählen. So einen Unsinn glauben, der jeder Vernunft widerspricht. Paulus sagt, das ist genau das Ergebnis. Deshalb sind sie in ihren Überlegungen in Torheit verfallen. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert worden. Und jetzt genau so ist es. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Paulus schreibt an anderer Stelle mal, die Weisheit dieser Welt ist vor Gott Torheit. Und die Torheit dieser Welt, was in den Augen der Welt Torheit ist, ist bei Gott Weisheit. Die völlige Umkehrung der Werte. Besser kann man die Tragik des Menschen auf der Flucht vor Gott nicht sein kann, was nicht sein darf, in der Torheit der Evolutionstheorie nicht ausdrücken. Deshalb wird jetzt der Zorn Gottes geoffenbart, der heute schon wirksam ist, im Gerichtshandeln Gottes über uns Menschen. Und dieses Gerichtshandeln Gottes über uns Menschen besteht darin, dass Gott uns an unseren eigenen Willen dahingibt. Römer 1, 24, 26, 28. Darum hat Gott sie, die Menschen, dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Dreimal erklingt das göttliche Gerichtswort wie ein Hammerschlag. Dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen. Dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Gottes Gericht besteht heute, jetzt, in diesem Augenblick, nur darin, dass Gott uns an unseren eigenen Willen dahingibt. Erst wollen wir tun, was wir wollen, dann müssen wir tun, was wir wollen. Das würden unsere Kinder im Rahmen des elterlichen Erziehungshandels sicher gern in Kauf nehmen und gar nicht als Strafe empfinden. Wir dürfen tun, was wir wollen. Wo ist das Problem? Also wenn unsere Jungs Mist machen und ich sage, also das hat Strafe verdient. Ab jetzt dürft ihr machen, was ihr wollt. Die würden mich angucken. Aber genau das ist das Gericht Gottes heute. Dahingegeben an ihren eigenen Willen. Erst viel später erkennen wir, dass es nichts Schlimmeres gibt, als dass Gott uns unsere eigenen Wege gehen lässt und uns unseren Willen lässt. Es gibt nichts Schlimmeres. Denn genau deshalb sieht es in unserer Welt so aus, wie es ist. Man kriegt doch Horror, wenn man die Entwicklung unserer Tage mitvollzieht. Das wird ja in einer katastrophalen Weise schlimmer, dass selbst unsere sehr zurückhaltenden Politiker sagen, unsere ganze alte Ordnung verabschiedet sich. Jetzt haben wir schon wieder die Konfrontation mit Russland und ach, ich will das gar nicht aufzählen. Ihr guckt Nachrichten, ist gräulich, reicht. Reicht. Wir marschieren mit großen Schritten in den Zerfall unserer Ordnung. Weil Gott uns an unseren Willen dahingibt. Und dann regiert eben das Geld die Welt. Der Machttrieb die Welt. Der Egoismus die Welt. Der Fanatismus die Welt. Weil Gott uns unsere Wege gehen lässt. Immer wieder erklingt der Vorwurf, warum lässt Gott all das Leid in unserer Welt zu? Antwort: Weil sein Gericht darin besteht, dass er uns für eine gewisse Zeit, nicht unbegrenzt, für eine gewisse Zeit an unseren eigenen Willen dahingibt. Dabei finde ich es besonders erwähnenswert, dass eine gesellschaftlich akzeptierte Homosexualität hier als besonderes Merkmal dieses göttlichen Gerichtes genannt wird. Daran zeigt sich, dass der Mensch unserer Tage in besonderer Weise gerichtsreif wird. Und deshalb ist es auch ein besonderer Ausdruck des Abfalls in Raum von Kirche und Gemeinde, wenn auch hier Sünde nicht mehr Sünde genannt, sondern einfach akzeptiert wird. So wie Paulus es in Vers 32 schreibt. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Nicht die im Einzelfall oder in bestimmten Schichten gelebte Homosexualität ist das Besondere unserer Tage. Das gab es schon immer oder zumindest schon sehr lange. Sondern das allgemeine Wohlgefallen daran, die gesellschaftliche Akzeptanz, ja mehr noch die Förderung dieser Verhaltensweise. Und das gilt für viele andere Formen der Sünde gleichermaßen. Dass alles, was in irgendeiner Weise aus der Norm sticht, was ja für sich nicht schlimm wäre, aber was eben auch aus den Geboten Gottes herausfällt, was lebensfeindlich ist, was lebenszerstörend ist, ich sag's mal noch krasser, alles, was in irgendeiner Weise pervers ist, wird heute nicht mehr so genannt, sondern wird gefördert und als Ausdruck der Individualität des Menschen beschrieben. Und wir ersticken an unserer uns zerstörenden Individualität, die keine Werte, keine Normen, nichts mehr kennt, woran sie sich festmacht, sondern wo nur noch unser zerstörerischer, selbstzerstörerischer Eigenwille ausgelebt wird. Paulus zeigt in Vers 27, wohin das heute schon führt. Er sagt, und sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Sünde trägt also ihren Lohn, ihre Konsequenz, ihr Gericht meist in sich selbst. Seuchen, Geschlechtskrankheiten, eine bindungslose und überalterte Gesellschaft sind nur einige Beispiele dessen, was Paulus mit diesen Worten ausdrückt. Und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Jetzt ist unsere Entrüstung über den schwarzen Sünder auf ihrem Höhepunkt. Im Geist sind wir so ganz einverstanden mit dem Gericht Gottes. Und im Vergleich dazu meinen wir selbst eigentlich ganz gut wegzukommen und sehen dem Gericht Gottes entspannt entgegen. Deshalb wendet sich Paulus im Rahmen der göttlichen Beweisaufnahme jetzt dem weißen Sünder zu, dem moralischen, sittlichen und religiösen Menschen. Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet, Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, du tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über dir ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Das ist die Tragik des sittlich oder religiös hochstehenden Menschen, dass er nur den Blick für die offenbare Schuld des anderen hat und die verdeckten und kultivierten Formen der eigenen Schuld nicht mehr wahrnimmt. An dieser Stelle müssten wir eigentlich die Bergpredigt lesen oder die Anklagen Jesu gegen die Pharisäer. Vielleicht würde dann auch über uns ein großes Erschrecken kommen. Es geht nicht nur um das, was wir getan haben, sondern auch um das, was wir unterlassen haben. Jesus sagt einmal in Lukas 12, 48, wem viel gegeben ist, von dem wird desto mehr verlangt werden. Also so ein einfacher Gleich, der macht's nicht. Vergleich macht's nicht. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Es geht also nicht nur um das, was wir getan haben, sondern auch um das, was wir unterlassen haben. Und es geht nicht nur um das, was wir tun, sondern auch darum, warum wir es tun. Was sind die wahren Motive unseres Tuns? Geht es uns zutiefst vielleicht nur um unsere eigene Ehre und Selbstdarstellung? Und es geht nicht nur um das, was wir äußerlich tun, sondern auch um das, was sich in unseren Herzen und Gedanken abspielt. Das macht Jesus in der Bergpredigt ja so klar, wenn er sagt, es ist gar nicht nur entscheidend, was du tust, sondern schon, wenn du es in deinem Herzen getan hast, in dir, in deiner Gedankenwelt, hast du es schon vor Gott getan. In unserem Herzen leben wir das eigentliche Leben, das vor Gott zählt. Wow. Wenn wir das auf uns wirken lassen, müsste eigentlich jedem von uns schlecht werden. Oft tun wir bestimmte Dinge nur deshalb nicht, weil uns die Möglichkeit dazu fehlt. Wären wir reich und schön, würden wir vielleicht dieselben schwarzen Sünden tun, über die wir uns jetzt erhaben dünken. In der Begrenzung unserer Lebensmöglichkeiten liegt oft eine verborgene Bewahrungsgnade Gottes. Der Satz ist mir wichtig. In der Begrenzung unserer Lebensmöglichkeiten liegt oft eine verborgene Bewahrungsgnade Gottes. Bei der Polizei nennt man das schutzhaft. Ja. Aber diese Begrenzung und damit verbundene Bewahrung, die dazu führt, dass wir bestimmte Dinge nicht tun, die wir getan hätten, wenn wir die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Diese Bewahrungsgnade sollten wir nur nicht auf unser eigenes Konto buchen. Wir sind besser. Jeder von uns, davon bin ich zutiefst überzeugt. Überlegt euch das, ob ihr diesen Satz wirklich mitsprechen könnt. Jeder von uns wäre zu jeder Sünde in der Lage. Jeder von uns wäre zu jeder Sünde in der Lage. Wenn Gott seine bewahrende Hand abzöge und uns in eine bestimmte Situation kommen ließe. In kleiner und verborgener Weise tun wir dieselben Dinge, die wir an anderen verurteilen. Auch in unserem, vielleicht frommen Leben, steht doch oft unser eigenes Ich im Mittelpunkt. Es tarnt sich nur besser. Bevor unser Ich stirbt, wird es fromm. Paulus hört jetzt eine Gegenstimme in seinem Geist. Er hört, wie tief in uns drin ist, wenn es uns schlecht geht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, das ist dann Gericht von Gott. Und wenn es uns gut geht, dann leben wir so richtig im Wohlgefallen Gottes, dann ist das eine Belohnung dafür, wie wir leben vor Gott. Dieses Prinzip, dieses Denken ist ganz tief in uns drin. Und das hört Paulus jetzt im Geist. Er hört den Einwand, aber Paulus, in meinem Leben läuft es gut. Ich habe den Eindruck, Gott belohnt mich für mein Leben. Ich weiß nicht, was du hast. Darum Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leiten will? Wenn du die Güte Gottes in deinem Leben empfindest, dann fühle dich dadurch nicht in deiner Selbstgerechtigkeit bestätigt, sondern erkenne, dass es gerade diese Güte Gottes ist, die dich zur Buße leiten will. Nutze die Güte Gottes zur Buße, damit er nicht auf andere Weise zu dir reden muss. Ich sage euch, das gefällt uns nicht. Gott gibt uns so viel Zeit, durch seine Güte Dinge zu ändern. Aber wenn wir darauf nicht hören, dann ändert er irgendwann die Ansprache, so wie wir das bei unseren Kindern auch machen müssen. Einer ganz speziellen Untergruppe dieses weißen Sünders wendet Paulus sich jetzt zu, dem Juden, als Glied des auserwählten Gottesvolkes. Die haben gedacht, ja, die Nationen, die bösen Nationen, die das Gesetz nicht haben und die dann noch für irgendwelchen Götzen rumkriechen, die Nationen stehen unter dem Gericht Gottes, einverstanden. Aber doch nicht wir Juden als erwähltes Volk Gottes, die wir das Gesetz haben und das Heiligtum und die Bündnisse und die Väter und die Verheißung und, zählt Paulus alles auf. Paulus sagt, in Römer 2, Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt, das du hast, und dich Gottes rühmst, den du hast, und dann führt er all diese Vorzüge auf des Juden. Paulus macht im Folgenden klar, dass es eben nicht reicht, Gottes Gesetz zu haben und seinen Willen zu kennen, sondern dass man dieses Gesetz auch erfüllen und diesen Willen auch tatsächlich tun muss, um vor Gottes Gerechtigkeit bestehen zu können. Und daran scheitert eben auch der Jude. Wir lesen in Römer 3, Vers 1, was ist nun der Vorzug des Juden? Was ist der Nutzen der Beschneidung? Paulus antwortet, viel, in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Und dann bringt er so Vorteile. Und dann in Vers 9. Was nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Und die Frage hast du doch oben schon gestellt, Vers 1. Und jetzt antwortet er, durchaus nicht. Hallo Paulus, bist du jetzt schon etwas vergesslich? Vor 8 Versen hast du gesagt, viel in jeder Hinsicht ist der Vorteil. Jetzt sagst du, haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher in den vorigen Ausführungen des Römerbriefes beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Es ist ein riesiger Vorzug der Juden, des Volkes Israel, das Wort Gottes anvertraut bekommen zu haben. Das ist ein riesiger Vorzug. Aber das allein macht sie nicht gerecht vor Gott. Es ist ein Vorzug in der Heilsgeschichte Gottes, aber nicht in seinem Gericht. Das Fazit der göttlichen Beweisaufnahme über den schwarzen und den weißen Sünder und sogar über den Juden lautet gleichermaßen Kapitel 3, Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und weil ich diesem Wort glaube, weiß ich, dass heute auch kein Gerechter hier ist, in diesem Sinne. Von sich selbst her. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. In den Augen Gottes. In den Augen der Menschen, die wir immer nur ein bisschen so die vordere Kulisse sehen. Da mag es manches Gutes geben.
aber Gottes durchdringendem tiefen Blick. Bis hinein in die Beweggründe der Herzen und in die Motive und in alles hinein, was uns ausmacht. Da gibt es nichts, was vor Gott diesen Titel "Es ist gut" verdienen würde. Und darum gibt es aufgrund dessen, was wir tun und wie wir leben, keinen Menschen, der vor Gott gerecht wäre oder Gutes täte. Kein Gerechter, auch nicht einer. Keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Vor Gott ist jeder Mensch schuldig, auch du und ich. Das ist der umfassende Schuldspruch am Ende der Beweisaufnahme. Vers 20, darum ist die Folgerung. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, auf der Linie der eigenen Werke, auf der Linie dessen, was wir als Menschen tun, auf der Linie des Gesetzes, gibt es keine Gerechtigkeit vor Gott. Durch Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz zeigt uns unsere Schuld, aber es macht uns nicht gerecht. Nach dem Gesetz sind wir schuldig, weil wir es alle vielfach gebrochen haben. Wäre schlimm, wenn hier Schluss wäre. Und das war aber genau das Verständnis, was zur Zeit Luthers kirchlich vorgeherrscht hat, was aber auch heute in vielen Menschen besteht, dass diese Gerechtigkeit Gottes also für uns etwas ganz Bedrohliches darstellt. Weil wir nämlich keine Chance haben, vor dieser Gerechtigkeit Gottes bestehen zu können. Aber jetzt macht Paulus weiter. In Vers 21. Jetzt aber, das habe ich mir unterstrichen, jetzt aber, jetzt wird der Schalter umgelegt. Jetzt kommt die Wende. Jetzt aber ist Gottes Gerechtigkeit ohne Gesetz geoffenbart worden. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die Loskaufung, die in Christus Jesus ist. Jetzt aber, jetzt beginnt das eigentliche Evangelium. Jetzt kommt die gute Nachricht. Gott hat einen Weg gefunden, uns seine Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Es gibt einen Weg, wie der Mensch vor Gott gerecht werden kann. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben. Nur der Glaube an Jesus Christus macht gerecht und errettet uns vor dem Zorn und dem Gericht Gottes. Das ist Martin Luther damals aufgegangen und hat alles verändert und die Reformation ausgelöst. Die Gerechtigkeit Gottes ist keine verdiente und erarbeitete Gerechtigkeit, sondern es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Sie ist eine Gerechtigkeit, die nicht vom Menschen ausgeht, sondern von Gott her zum Menschen kommt. Die Gerechtigkeit Gottes ist keine Werkgerechtigkeit, sondern eine Glaubensgerechtigkeit. Sie kommt nicht aus Werken, sondern aus Glauben, aus Vertrauen Gottes Verheißung, Gottes Wort gegenüber. Aus dem Glauben an Jesus Christus. Aus dem Glauben an sein stellvertretendes Sühneopfer dort am Kreuz. Er trug das Gericht an unserer Stelle. Er hat die Schuld bezahlt. Das, was uns hätte treffen müssen, hat ihn getroffen dort am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ruft dieser sündlose Gottessohn, weil er die ganze Gottverlassenheit, die Schuld und Sünde nach sich zieht, an unserer Stelle getragen hat. Damit niemand von uns jemals mehr rufen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trug's. Stellvertretung, ganz tiefe juristische Begrifflichkeit. Stellvertretung. Schuldübernahme. Alles Rechtsinstitute, die wir auch in unserer Rechtsordnung kennen. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Hat Luther so schön übersetzt, diesen Genitiv Gottes Gerechtigkeit übersetzt. Luther in seiner alten Übersetzung, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ist richtig, so kann man das übersetzen. Ja? Ich weiß nicht, wenn wir als Kinder gespielt haben, hast du mir irgendwas gemacht. Gilt nicht, gilt nicht, gilt nicht. Ja, dann macht man Sachen vor Gott und dann sagt Gott, gilt nicht, gilt nicht. Wow. Hier ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, am Kreuz, in Jesus. Ich vertraue dem, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich vertraue dem, dass er das für mich getan hat. Und dann rechnet Gott mir die Gerechtigkeit seines Sohnes so zu, als wäre es meine eigene Gerechtigkeit. Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, da musste er sein schönes Gewand, was er hatte, was durchgewebt war in einem Stück, das musste er ausziehen. Dann haben sie ihn so nackt ans Kreuz geheftet. Und die Kriegsknechte sagten, Mann, das ist ein schönes Gewand in einem Stück, das wollen wir nicht zerschneiden und aufteilen. Und dann haben sie drum gewürfelt. Die Bibel sagt, diese Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat, die ist wie ein Kleid, das Gott uns umlegt. Darum spricht die Bibel auch von dem Mantel der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, welcher Kriegsknecht damals unterm Kreuz dieses Gewand Jesu gewonnen hat. Aber ich weiß, dass heute noch diese Gerechtigkeit Jesu da am Kreuz für uns liegt. Für jeden Einzelnen von uns. Dass wir sie greifen, nehmen, anziehen. Gott rechnet uns die Gerechtigkeit seines Sohnes so zu, als wäre es meine eigene Gerechtigkeit. So geht es, aber auch nur so. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es gibt so viele Unterschiede bei uns Menschen. Aber in einer Sache gibt es zwischen allen Menschen dieser Erde keinen Unterschied. Hierin sind wir alle gleich. Wir alle haben gesündigt und können die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen. Aber eben nicht nur in unserer Schuld vor Gott. Auch in unserer Erlösung gibt es keinen Unterschied. Keinen Unterschied. Auch der zweite Halbsatz gilt für alle. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, wörtlich Loskaufung, Freikaufung von einer Macht, von einer Versklavung. Durch die Erlösung, die Loskaufung, die in Christus Jesus ist. Beides gilt für alle. Der Schuldspruch und die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist umsonst. Umsonst heißt ohne Gegenleistung. Sonst wäre Gnade nicht mehr Gnade. Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Geschenk, dass wir nur noch annehmen müssen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Schon in unserer Rechtsordnung gilt, ein Geschenk wird nur mein Eigentum, wenn ich es annehme. Niemand kann ein Geschenk aufgedrängt werden. Ja? Nur wenn ich es annehme, wird tatsächlich das Geschenk auch mein Eigentum. Und so ist es auch mit dem Geschenk der Gnade Gottes. Ich muss mir diese Gnade nicht verdienen. Sie ist umsonst, ohne jede Gegenleistung. Ich muss sie nicht verdienen, aber ich muss sie annehmen. Für mich ganz persönlich. Indem ich Gott dafür danke, indem ich Gott vertraue und ihm mein Leben anvertraue. Das ist Glaube. Der Glaube, der vor Gott gerecht macht, in Zeit und Ewigkeit. Dann fragt Paulus am Schluss in Vers 27, wo bleibt denn nun der Ruhm? Ja, das ist unsere größte Sorge, ne? Wo bleibt denn unser Ruhm bei all dem Ganzen? Paulus sagt, er ist ausgeschlossen. Na, so ein Pech. Für unseren eigenen menschlichen Ruhm, für unser Schulterklopfen, bleibt so kein Raum mehr. Vor Gott haben wir nichts zu rühmen. Und so singt der Glaube voll Freude: Nichts hab ich zu bringen, alles habest du. Amen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir herzlich für diesen tollen Römerbrief. Wir danken dir dafür, dass du dem Paulus immer wieder verhindert hast, nach Rom zu kommen, dass er diesen Brief schreiben musste und konnte, dass wir heute diesen Brief lesen können, wo uns deine Gerechtigkeit, dein Evangelium so wunderbar entfaltet wird. Ach Herr, schenk uns doch beides, dass wir uns unter unsere Schuld beugen, aber dein Geschenk, deine Gnade auch so ganz frei und freudig annehmen. Herr, öffne uns das Herz, lass uns glauben. Amen.